Weil so normalerweise, wenn wir so an die Geschichte von Noahs Arche denken, dann haben wir sofort dieses ganz bestimmte Bild im Kopf, ne?
Ja, so dieses klassische Kinderbuchmotiv.
Genau. Es ist fast schon so eine, ja, kindliche Erwartungshaltung. Du denkst an eine total farbenfrohe Holzarche. Da ist dann eine lächelnde Giraffe, die den Kopf aus dem Fenster streckt. Und vielleicht ein Löwe, der ganz friedlich neben so einem kleinen Lamm sitzt.
Mhm.
Das ist ja quasi das ultimative Motiv für eine Kinderzimmertapete. Sauber, übersichtlich und irgendwie total kuschelig.
Richtig. Es ist im Grunde eine Katastrophe von globalem Ausmaß. Aber wir verpacken das heute meistens in so eine niedliche Tiergeschichte mit einem garantierten Happy End.
Ja, exakt.
Das ist so die Linse, durch die wir normalerweise darauf schauen.
Aber... Und das ist der Punkt, wenn man sich mal die tatsächlichen antiken Texte ansieht, also die historischen und theologischen Schichten dieser Erzählung, dann blättert diese niedliche Tapete echt extrem schnell ab.
Absolut, da bleibt nicht viel von übrig.
Wir haben nämlich für diesen Deep Dive heute eine wahnsinnig faszinierende Sammlung an Material vor uns. Wir schauen uns die tiefgehende Analyse von Dr. Kenneth Matthews an.
Mhm.
Der hat sich die Kapitel 6 bis 9 der Genesis mal ganz genau angesehen. Und wenn man das so liest, merkt man ziemlich schnell, wir blicken hier auf eine Landschaft, die einfach alles andere als harmlos ist.
Ja, das ist eine ganz andere Welt.
Wir sprechen hier über kosmische Zerstörung, über knallharte Polemik gegen antike Götterkriege und über ein riesiges Schiff, das schlichtweg kein Steuerrad hat.
Was wir hier eigentlich vor uns haben, ist ein literarisches und ja auch ein theologisches Erdbeben.
Mhm. Erdbeben trifft es gut.
Diese Texte, die waren definitiv nicht dazu gedacht, Kinder irgendwie in den Schlaf zu wiegen. Das waren damals radikale Erklärungen darüber, wie das Universum funktioniert.
Okay.
Wer den Menschen erschaffen hat und welchen Wert das menschliche Leben überhaupt besitzt. Und um das wirklich zu begreifen, müssen wir uns halt ansehen, was die Autoren damals in ihrer Welt kommunizieren wollten.
Also gegen wen die da eigentlich argumentiert haben?
Ganz genau.
Okay, dann lass uns doch direkt mal in die Architektur dieser Geschichte einsteigen. Was mir beim Lesen der Quellen sofort aufgefallen ist, diese Sintflut-Erzählung ist der mit Abstand längste zusammenhängende Text in diesen ersten 11 Kapiteln der Genesis.
Ja, das stimmt.
Da frage ich mich natürlich, warum wird genau dieser einen Geschichte so extrem viel Raum eingeräumt? Da geht es ja offensichtlich um viel mehr als nur um so einen wirklich langen Wetterbericht, oder?
Ja, definitiv. Das liegt einfach daran, dass diese Flutgeschichte quasi das perfekte literarische Vehikel für das theologische Weltbild des Autors ist.
Okay, wie meinst du das?
Also man muss das immer im Kontrast zum allerersten Kapitel der Genesis sehen. Dort hast du diesen anfänglichen, absolut positiven Zustand.
Mhm, die Schöpfung?
Richtig. Gott segnet die Menschheit, sie sollen fruchtbar sein, sich vermehren und die Erde gestalten. Das ist der eigentliche Plan. Aber dann zeigt der Text den massiven, brutalen Verfall.
Genau, die menschliche Rebellion. Das fängt ja relativ klein an, also im Garten Eden, eskaliert dann aber sofort zum Mord von Kain an Abel.
Ja.
Und plötzlich durchzieht so eine absolute, allgegenwärtige Bosheit die gesamte Menschheit.
Und der Text markiert dann in Kapitel 6 einen ganz bestimmten Kipppunkt. Da wird nämlich beschrieben, wie sich diese Linien anfangen zu vermischen.
Welche Linien genau?
Die Nachkommen des rebellischen Kain und die des gerechten Seth. Ethische und spirituelle Grenzen werden da komplett eingerissen.
Okay.
Diese ja perverse Bosheit bedroht den eigentlichen Plan für die Menschheit dermaßen massiv, dass ein radikaler Schnitt nötig wird. Wir sprechen hier theologisch also nicht von einer einfachen Zerstörung. Die Quelle nennt das eine wörtliche Entschöpfung.
Entschöpfung, das ist ein krasses Wort.
Ja.
Also im Sinne von jemand legt den Rückwärtsgang der Schöpfung ein.
Ganz genau, so musst du dir das vorstellen. In Genesis 1 trennt Gott das Wasser vom trockenen Land, oder? Um überhaupt erstmal Lebensraum und Ordnung zu schaffen.
Mhm.
Bei der Flut nimmt Gott diese geordnete Schöpfung einfach wieder zurück. Er lässt die Chaoswässer wieder zusammenstürzen.
Krass.
Das Spannende daran ist aber, wie unglaublich strukturiert diese Entschöpfung im Text aufgebaut ist.
Okay.
Das ist nämlich... kein chaotisches Narrativ, sondern literarisch ist das wie eine Bergbesteigung konstruiert. Ironischerweise passend zum Berg Ararat, auf dem die Arche ja später landet.
Eine Bergbesteigung als Textstruktur. Wie funktioniert das?
In der Literaturwissenschaft nennt man das eine chiastische Struktur.
Chiastisch, okay.
Also im Grunde eine Symmetrie. Die Erzählung hat einen Aufstieg, einen Gipfel und dann wieder einen Abstieg.
Verstehe.
Es beginnt mit der Beauftragung Noahs, dem Bau der Arche und dem Einsetzen des Regens. Wir steigen also den Berg hinauf.
Mhm, die Spannung steigt.
Ist erreicht, als die Wasser komplett über die Erde steigen und alles bedecken.
Okay.
Und dann, ab genau diesem Wendepunkt, folgt der literarische Abstieg. Gott erinnert sich an Noah. Die Wasser gehen zurück, die Erde trocknet, Noah verlässt die Arche und baut einen Altar. Das Ende spiegelt also exakt den Anfang wider.
Ah, das erklärt auch diese ganzen ständigen Wiederholungen von Zahlen, die im Text so auffällig sind. Da wimmelt es ja förmlich von Sibanan, von 40 Tagen und Nächten und diesen 150 Tagen, in denen das Wasser steht.
Richtig.
Das sind also keine wahllos zusammengewürfelten alten Textfetzen, die sich irgendjemand mal am Lagerfeuer ausgedacht hat.
Exakt. Diese mathematische Symmetrie und die ständigen Wortwiederholungen, die sollen dem antiken Leser eines völlig unmissverständlich klar machen.
Nämlich?
Dieses Ereignis ist kein Unfall der Natur. Es ist absolut kein Kontrollverlust. Alles, selbst diese totale Zerstörung, steht unter der absoluten Souveränität Gottes.
Mhm.
Auf die Entschöpfung folgt direkt die methodische Neuschöpfung. Gott setzt die Menschheitsgeschichte durch diesen einen Mann fort.
Weißt du, ich muss dabei die ganze Zeit an einen Computer denken.
Wie meinst du das?
Naja, also wenn dein Betriebssystem völlig von Viren zerfressen ist, dann hilft dir halt kein kleines Software-Update mehr, ne?
Oh ja, das stimmt.
Das System ist komplett korrumpiert. Du musst einen kompletten Factory-Reset machen. Also alles auf Werkseinstellungen zurücksetzen.
Guter Vergleich, ja.
Aber Gott löscht die Festplatte ja nicht einfach aus seinem blinden Hass, sondern er macht vorher ein Backup.
Ja.
Er speichert diesen Kern, den er bewahren will, also Noah und seine Familie, quasi auf einer externen Festplatte. Es ist also gleichzeitig ein heftiges Gericht, aber eben auch ein Akt der barmherzigen Bewahrung.
Das ist wirklich ein fantastischer Vergleich. Noah ist sozusagen das Backup, durch das der ursprüngliche Segen aus Genesis 1 dann wieder in die Welt eingespielt wird.
Ja.
Und das bringt uns direkt zu einer wirklich interessanten Frage. Wie genau sieht diese externe Festplatte eigentlich aus?
Du meinst die Arche?
Genau.
Ja, wenn wir unsere Kinderzimmertapete von vorhin gedanklich nochmal abrollen, da ist das ja immer so ein kleines, knubbeliges Holzboot mit einem spitzen Bug, das so süß im Wasser wippt.
Ja, völlig falsch.
Eben. Die antiken Maße in den Quellen beschreiben etwas komplett anderes. Da ist die Rede von etwa 150 Yards Länge und 25 Yards Breite. Auf 3 Stockwerken.
Hm.
Für uns heute mal umgerechnet, das ist 1,5-mal so lange wie ein Fußballfeld. Also ein riesiger, schwimmender, rechteckiger Kasten.
Richtig, das war absolut kein Schiff im nautischen Sinne.
Nein.
Es war ja überhaupt nicht dazu gedacht, zu navigieren oder irgendein bestimmtes Ziel anzusteuern. Es war ein reines Überlebensvehikel.
Okay.
Und hier verbirgt sich im hebräischen Urtext ein wahnsinnig faszinierendes Detail.
Oh, ich liebe solche Details. Hau raus.
Das spezifische hebräische Wort, das hier für Arche verwendet wird, lautet Theba.
Theba, okay.
Jetzt rate mal, wo dieses exakte Wort in der gesamten Bibel noch ein einziges weiteres Mal vorkommt.
Theba, puh, gute Frage. Ein Boot irgendwo bei den Jüngern später auf dem See Genezareth?
Nein, viel, viel früher. Im Buch Exodus. Es ist genau das Wort für das kleine geflochtene Körbchen, in das die Mutter von Moses ihr Baby legt, um es auf dem Nil auszusetzen.
Warte, wirklich?
Ja.
Um ihn vor dem Ertrinken zu retten.
Ach krass, das ist dasselbe Wort. Das ist ja genial.
Beide Konstruktionen retten also einen entscheidenden Protagonisten der Menschheitsgeschichte vor dem sicheren Tod durch das Wasser.
Ganz genau. Und beide Konstruktionen, sowohl die Arche als auch das Körbchen, sind von außen mit Pech abgedichtet.
Ah.
Es ist also das literarische Konzept einer Arche der Bewahrung. Und es gibt da noch ein zweites Wortspiel in der Quelle, das diesen Überlebensgedanken wirklich auf die Spitze treibt.
Noch eins.
Ja, im Hebräischen klingt der Name Noah ganz ähnlich wie das Wort für Ruhe, also Nuag.
Naja, das heißt, die Arche, die ja am Ende auf dem Berg Ararat quasi ruht, bringt durch diesen Mann namens Ruhe einer völlig geplagten und zerstörten Welt endlich den Frieden zurück.
Ganz genau. Noah ist quasi das Instrument, durch das Gott dieser neuen Ära des menschlichen Lebens eine Atempause, eine echte göttliche Ruhe verschafft.
Also, das klingt wahnsinnig poetisch, aber ich muss hier mal ganz kurz einhaken.
Ja, klar.
Wenn wir über diese Ruhe sprechen, ignoriert das für mich völlig ein Detail, das mich beim Lesen der Quellen wirklich total nervös gemacht hat.
Welches Detail?
Naja, diese gigantische Arche von der Größe von 1,5 Fußballfeldern, ja. Die hatte gar kein Segel, sie hatte kein Ruder, sie hatte nicht mal einen Kapitän, der da irgendwo am Steuerrad stehen konnte. Der Text betont sogar in Genesis 7, Vers 16, dass Gott selbst von außen die Tür verschließt.
Richtig, ja.
Du nennst das poetisch, aber ganz ehrlich, für mich klingt das nach einem absoluten klaustrophobischen Albtraum.
Naja.
Ein Schiff auf offener, tosender See ohne jegliche Steuerungsmöglichkeit. Stell dir das mal vor, du sitzt in so einem autonomen Auto auf der Autobahn bei Tempo 130, aber jemand hat das Lenkrad ausgebaut und die Bremspedale entfernt.
Okay, das ist ein beängstigendes Bild.
Oder du bist zu 100% der Programmierung ausgeliefert, das ist doch purer psychologischer Terror für die Leute da drin.
Ja, und genau dieser drastische Kontrollverlust, der dich jetzt so nervös macht, ist die zentrale theologische Aussage dahinter.
Ernsthaft?
Ja, die Arche war in diesem Sinne ein absolutes Paradoxon. Die Quelle beschreibt sie als ein Gefängnis der Freiheit.
Ein Gefängnis der Freiheit? Also das musst du erklären, das widerspricht sich doch völlig.
Ja, physisch gesehen war es natürlich ein Gefängnis. Sie waren dort für etwa ein ganzes Jahr eingesperrt, ohne auch nur irgendwie eingreifen zu können.
Eben.
Aber dieses scheinbare Gefängnis war eben ihre einzige Rettung vor dem sicheren Tod draußen. Es zwingt Noah und seine Familie in eine Situation der vollkommenen Abhängigkeit von Gottes Vorsehung.
Okay, ja.
Noah lenkt sein Schicksal nicht selbst. Er kann den Stürmen nicht ausweichen. Er muss einfach darauf vertrauen, dass der unsichtbare Kapitän, der von außen die Tür verschlossen hat, ganz genau weiß, wohin die Reise geht.
Wow, das ist ein unfassbar starkes Statement über absolute Hingabe und Souveränität. Aber wenn wir jetzt mal einen Schritt zurücktreten, warum?
Warum was?
Warum musste der Autor der Genesis diesen Punkt, also dass Gott jede noch so kleine Welle kontrolliert, so dermaßen extrem betonen? Ich meine, das schreibt man ja nicht einfach mal ebenso auf. Da muss es doch irgendeinen Grund in der Kultur damals gegeben haben, warum diese absolute Kontrolle so wichtig war.
Absolut. Und um das zu verstehen, müssen wir uns einfach mal die antike Weltkarte ansehen.
Okay, Geografiestunde.
Genau. Geografie war in der Antike nämlich meistens gleichbedeutend mit Schicksal. Schauen wir uns mal die direkten Nachbarn der Israeliten an.
Mhm.
Im Osten hast du Mesopotamien. Das ist das Gebiet der heutigen Flüsse Tigris und Euphrat.
Ja, bekannt.
Und diese Flüsse waren unberechenbar. Sie überfluteten das Land oft plötzlich und extrem zerstörerisch.
Also pures Chaos?
Richtig. Und dementsprechend war auch die politische Landschaft dort extrem instabil. Es gab da einen ständigen Machtwechsel. Die Sumerer, die Akkader, die Amoriter, die Babylonier, die Assyrer. Ein einziges, ständiges Chaos.
Und im krassen Gegensatz dazu steht dann Ägypten drüben im Westen.
Genau. Ägypten wurde komplett vom Nil dominiert. Und der Nil war extrem vorhersehbar. Der trat fast auf den Tag genau jedes Jahr über die Ufer, düngte die Felder und zog sich dann brav wieder zurück.
Das ist ja praktisch.
Ja, das schuf eine unglaubliche Stabilität. Ägypten hatte dadurch eine politische Ordnung, die teilweise über Jahrtausende hielt.
Wahnsinn.
Und nun rate mal, wo genau das Volk Israel lebte.
Naja, mittendrin. Kanaan war ja quasi die Landbrücke, so eine Art Pufferzone zwischen diesen beiden gigantischen Supermächten.
Exakt. Und die Menschen dort lebten oft dimorph.
Dimorph?
Das ist ein Fachbegriff, der bedeutet, dass sie quasi zwei Lebensformen in sich vereinten.
Ah, okay.
Einerseits waren die Patriarchen wie Abraham wandernde Hirten, also Nomaden. Andererseits kamen sie aber ständig mit diesen riesigen städtischen Zentren in Kontakt.
Sie waren also nicht isoliert?
Überhaupt nicht. Sie handelten dort, erlebten die gigantischen Kulturen ihrer Nachbarn hautnah. Sie sahen die riesigen Zikkurat-Tempel in Babylonien und die monumentalen Bauwerke drüben in Ägypten.
Puh! Das muss ein unfassbarer kultureller Druck gewesen sein.
Ja, stell dir das mal vor.
Du bist so ein kleines, nomadisches Hirtenvolk und links und rechts von dir ragen die Wolkenkratzer der damaligen Zivilisationen in den Himmel. Und diese Kulturen bringen ja nicht nur ihre tollen Steine mit, sondern eben auch ihre Religionen.
Und was für Religionen das waren? Es handelte sich größtenteils um Naturreligionen.
Das heißt,
für die Ägypter oder Babylonier kontrollierten die Götter die Natur nicht von außen, so wie bei Noah. Sie waren die Natur.
Ah, verstehe.
Nimm mal den ägyptischen Sonnengott Re. Die Sonne war in deren Augen nicht einfach ein leuchtender Ball, den irgendein Gott erschaffen hatte.
Sondern?
Sondern die Sonne selbst war die göttliche Lebenskraft von Re. Götter, Natur und Menschheit
waren in einem einzigen großen, magischen System völlig miteinander verschmolzen.
Okay, wenn man das mal realisiert, dann ist die Genesis ja gar kein isoliertes Buch. Das ist im Grunde ein radikales Protestdokument.
Ja, so kann man das sagen.
Die Israeliten saßen genau auf der Kreuzung dieser Weltmächte und ihre Geschichte von Noah ist im Prinzip eine direkte Gegendarstellung zur damaligen Popkultur, also zu den Blockbuster-Mythen der Ägypter und Babylonier.
Genau das ist es. Es ist ein epischer Kampf der Weltanschauungen. Und dieser Kontrast wird geradezu unerträglich scharf, wenn wir uns mal ansehen, wie diese Supermächte sich die Entstehung der Welt eigentlich so vorgestellt haben.
Oh ja? Lass uns da unbedingt mal eintauchen. Wie sahen diese Mythen aus? Wie haben sich die Ägypter zum Beispiel die Schöpfung erklärt?
Also, in Ägypten gab es verschiedene theologische Schulen. In Heliopolis zum Beispiel glaubte man an den Gott Atum.
Atum, okay.
Der Mythos besagt dort, dass Atum sich aus einem Urhügel selbst erschuf, der aus den ursprünglichen Chaoswässern auftauchte.
Warte mal, er schafft sich selbst. Er hat also einen Anfang. Er ist nicht ewig, so wie wir es aus unserem modernen Verständnis kennen.
Richtig. Atum entstand irgendwann aus dem Chaos. Und dann brachte er niedere Götter hervor.
Und wie hat er das gemacht?
Die Art und Weise ist fast schon bizarr physisch. Durch Niesen, durch Spucken oder auch durch Masturbation.
Bitte was?
Ja, es ist eine extrem physische Emanation der Götterwelt. Eine andere Schule, die in Memphis, glaubte an den Gott Ptah, der die Welt durch magische Sprüche ins Leben rief.
Okay, Niesen und Spucken. Das ist eigenwillig. Aber wo bleiben da eigentlich wir Menschen? Also wenn ich als antiker Ägypter diesen Mythos höre, was sagt mir das denn über meinen eigenen Wert?
Tja, Menschen waren da eher so ein Nebengedanke. Häufig wurden sie als Wesen beschrieben, die quasi wie Tonware auf einer Töpferscheibe geformt wurden. Sie standen absolut nicht im Zentrum des göttlichen Interesses.
Okay.
Aber wenn dir das schon düster vorkommt, dann lass uns mal rüber nach Mesopotamien schauen. Zum berühmten Enuma Elish.
Das ist doch das babylonische Schöpfungsepos, oder? Das liest sich ja teilweise wie das Drehbuch für einen extrem blutigen Actionfilm.
Das ist es auch. Es beginnt mit personifizierten Urgewässern. Apsu, das Süßwasser, und Tiamat, das Salzwasser.
Okay.
Sie zeugen Götter, dann wird Apsu von seinen eigenen Nachkommen ermordet, weil er sie umbringen wollte.
Warum wollte er sie umbringen?
Weil sie ihm einfach zu laut waren.
Wow.
Tiamat ist daraufhin rasend vor Wut und zieht mit einer Armee von Dämonen in den Krieg gegen ihre eigenen Kinder.
Und da tritt dann Marduk auf den Plan, richtig? Der große Held von Babylon.
Genau der. Marduk besiegt Tiamat in einem brutalen kosmischen Kampf. Und jetzt kommt's. Er spaltet ihren Leichnam wie eine Muschel in zwei Hälften und baut aus der oberen Hälfte den Himmel.
Das ist echt heftig.
Das Universum ist also in deren Vorstellung buchstäblich aus der Leiche einer ermordeten Göttin gezimmert.
Das musst du dir wirklich mal auf der Zunge zergehen lassen. Du schaust als Babylonier abends in den Sternenhimmel und denkst dir, ah ja, schick, die obere Hälfte eines toten Seeungeheuers.
Ja.
Und unsere menschliche Existenz, wo kommen wir in diesem Gemetzel her?
Nach dem Sieg wird der feindliche General Kingu hingerichtet. Und aus dem Blut dieses ermordeten Dämonengenerals, vermischt mit etwas Lehm, formen die Götter dann den Menschen.
Aus Blut und Lehm.
Ja. Und sein einziger Daseinszweck, ein Sklave zu sein. Er soll die ganze Drecksarbeit machen, Kanäle graben und Tempel bauen, damit die Götter sich endlich ausruhen können.
Wow. Stell dir mal vor, du wächst mit diesem Wissen auf. Dein ganzes Leben lang hämmert dir deine Kultur ein, dass das Universum ein Produkt aus Mord und Krieg ist.
Mhm.
Und du als Mensch bist ein völlig wertloses Nebenprodukt aus Dämonenblut. Einfach nur dazu verdammt, den Göttern als Sklave zu dienen.
Genau.
Und dann schlagen wir die Genesis auf. Dort steht ein ewiger Gott, der nicht aus dem Chaos entsteht, sondern der souverän drüber steht. Kein Götterkrieg, kein Niesen, keine Leichenteile, einfach nur das autoritäre, ordnende Wort.
Richtig.
Und dieser Gott erschafft den Menschen als Höhepunkt, nicht als Sklaven. Das muss für die damaligen Ohren absolut revolutionär geklungen haben.
Es war eine totale Neudefinition der menschlichen Würde.
Ja.
Wenn Gott die Welt nämlich nicht aus einem Krieg heraus erschafft, warum tut er es dann?
Gute Frage.
Die neutestamentliche Antwort, die sich später darauf aufbaut, etwa in 1. Johannes 4, lautet schlicht aus Liebe.
Mhm.
Er schafft aus reiner Güte und dem tiefen Wunsch nach Beziehung. Es ist ein radikaler Paradigmenwechsel. Das Fundament der Welt ist nicht Gewalt, sondern Liebe.
Das ist ein massiver Unterschied. Und dieser theologische Clash, der erreicht ja seinen absoluten Höhepunkt, wenn wir uns mal anschauen, wie diese Kulturen die Flut selbst erklären.
Ja, genau.
Denn Sintflutmythen, die gab es damals ja überall. Das war ja keine exklusive biblische Erfindung.
Richtig, fast jede Kultur im Nahen Osten hatte irgendeine Fluterzählung. Am bekanntesten sind die mesopotamischen Texte, also das Gilgamesch-Epos und das Atrahasis-Epos. Gilgamesch sucht verzweifelt nach Unsterblichkeit und trifft auf seiner langen Reise Utnapishtim.
Das ist quasi der mesopotamische Noah, ne?
Genau. Utnapishtim hat die Flut überlebt und dafür als Belohnung Unsterblichkeit erhalten. Er sagt Gilgamesch, dass er das nicht nochmal wiederholen kann, schenkt ihm aber so eine magische Pflanze, die ihm zumindest ewige Jugend verleiht.
Aber er verliert sie ja sofort wieder.
Ja.
Und zwar an eine Schlange, die sie ihm stiehlt. Also wenn das keine direkte literarische Parallele zu Genesis 3 ist, wo die Schlange im Garten Eden den Menschen um das ewige Leben bringt, dann weiß ich auch nicht.
Das ist sehr auffällig, ja.
Aber was mich beim Lesen der Quellen wirklich am meisten fasziniert hat, war das Atrahasis-Epos. Genauer gesagt der Grund, warum die Götter überhaupt diese gigantische Flut schicken.
Ah ja, das Atrahasis-Epos. Dort vermehren sich die Menschen ziemlich rasch. Und was tun Menschen, wenn sie viele sind?
Sie machen Lärm.
Genau. Sie sind laut und das stört die Götter bei ihrem Schlaf. Sie sind derart genervt von diesem menschlichen Krach, dass sie ernsthaft beschließen, die gesamte Menschheit auszulöschen, um einfach endlich wieder in Ruhe schlafen zu können.
Das ist so unfassbar absurd. Die Götter von Babylon klingen wie so mürrische Nachbarn in einer hellhörigen Mietwohnung.
Ja, echt so.
Die dann sonntags morgens mit dem Besenstiel gegen die Decke klopfen, weil das Radio zu laut ist. So nach dem Motto, könnt ihr mal den Mund halten, wir versuchen hier zu schlafen.
Genau das ist die Motivation dort.
Und weil die Menschen nicht leise sind, ertrinken sie einfach alle. Das zeigt doch perfekt, was wir vorhin besprochen haben. In Mesopotamien dient der Mensch nur den egoistischen Interessen der Götter. Wenn der Sklave nervt, wird er halt entsorgt.
So sieht's aus.
Wie steht die Genesis denn genau dazu?
Der Kontrast könnte da echt nicht schärfer sein. In der Genesis handelt Gott eben nicht aus so einer Genervtheit oder Launenhaftigkeit heraus. Die Flut entspringt dort einer tiefen, schmerzhaften moralischen Notwendigkeit.
Okay.
Die Welt wurde gut geschaffen, aber der Mensch hat sie durch extreme, gewalttätige Immoralität komplett zerstört. Gottes Handeln ist hier also ein Akt der Gerechtigkeit, aber eben kein impulsiver Wutanfall. Und genau hier kommt das revolutionärste Konzept der damaligen Zeit ins Spiel.
Was meinst du?
Der Bund.
Ah, der Bund mit Noah. Der taucht in Genesis 6, Vers 18 zum ersten Mal auf, ne?
Richtig.
Was genau bedeutet das im antiken Kontext? Wir denken heute bei Bund ja sofort an einen Ehevertrag oder, keine Ahnung, eine Versicherung.
In der Antike kannte man Verträge meistens zwischen einem Großkönig und einem kleineren Vasallen.
Also politische Verträge.
Mhm. Genau, das waren Deals. So nach dem Motto, wenn du Tribut zahlst, bringe ich dich nicht um.
Netter Deal.
Ja. Aber was Gott hier mit Noah macht, ist völlig anders. Es ist kein transaktionaler Deal, bei dem Noah erst etwas Bestimmtes leisten muss, um gerettet zu werden.
Sondern?
Gott bindet sich selbst an ein Versprechen. Er verpflichtet sich ganz einseitig, Noah und die Schöpfung zu bewahren. Er stiftet Beziehung in einer Welt, die eigentlich nur absolute Unterwerfung kannte.
Weißt du, wenn man das alles mal so zusammenfasst, formt sich echt ein völlig neues Bild für mich.
Inwiefern?
Die Noah-Erzählung ist eben kein isolierter, leicht seltsamer Mythos über einen Streichelzoo auf dem Wasser. Es ist eine brillante, hochgradig strukturierte Gegenerzählung.
Absolut.
Supermächte nur Chaos gesehen haben und streitende, egoistische Götter und einen völlig wertlosen Menschen, der aus Dämonenblut gemacht wurde. Da zeichnet die Genesis das Bild eines absolut souveränen Gottes. Ein Kapitän, der die Arche, auch ohne dass wir das Steuerrad in der Hand haben, sicher durch das Schlimmste navigiert und der Menschheit einen kompletten Factory Reset, also einen echten Neuanfang schenkt.
Es ändert die komplette Perspektive auf das Leben. Die antiken Menschen nutzten diese Flutmythen, ob nun die chaotische mesopotamische Variante oder eben die tief moralische biblische, um ihre grundsätzliche Weltanschauung zu erklären.
Ja.
Sie stellten die großen Fragen. Ist die Welt im Kern chaotisch oder geordnet? Hat der Mensch einen inhärenten Wert oder ist er eigentlich nur kosmischer Müll?
Das ist ein Gedanke, den man wahnsinnig gut in unsere heutige Zeit übertragen kann.
Wie meinst du das?
umgehen. Wenn du dir unsere aktuellen Blockbuster im Kino ansiehst, die ganzen Filme über globale Katastrophen, Klimakollaps, den Weltuntergang.
Oh ja.
Oder auch einfach die Narrative in den Abendnachrichten, wenn mal wieder von der totalen Zerstörung gesprochen wird.
Ganz genau. Das sind unsere modernen Mythen. Das sind unsere heutigen Erklärungsmodelle.
Ja, voll.
Und wenn wir uns diese Narrative mal ganz ehrlich ansehen, dann müssen wir uns echt fragen, welche zugrunde liegenden Überzeugungen über den Wert des menschlichen Lebens und das Wesen unseres Universums offenbaren wir eigentlich damit?
Wow, ja.
Glauben wir im tiefsten unseres Herzens, dass wir nur so ein zufälliges, lautes Nebenprodukt in einem feindseligen, chaotischen Universum sind, das uns irgendwann einfach auslöschen wird, weil wir stören?
Wie im Atrahasis-Epos.
Genau. Oder glauben wir, dass hinter all dem, also selbst in unseren allergrößten Krisen, eine ordnende moralische Instanz steht, die einen guten Plan für den Menschen hat?
Puh, das ist echt heavy. Welche Geschichte erzählst du dir eigentlich selbst, wenn das Wasser steigt? Das ist eine fantastische, wirklich provokante Frage, die man sich definitiv mal durch den Kopf gehen lassen sollte.
Finde ich auch.
Denn am Ende des Tages wollen wir die Welt so gern sauber kategorisiert haben, ne? Wie die niedlichen Tiere auf der bunten Kindertapete. Aber wenn man den Mut hat, mal genau hinzusehen, findet man sich plötzlich auf einem Schiff ohne Steuerrad wieder. Mitten in den wilden Wogen. Und muss entscheiden, wem man eigentlich zutraut, das Ruder zu übernehmen.
Schön gesagt.
Danke. Damit sind wir dann auch am Ende unserer heutigen Erkundung angekommen. Wir hoffen wirklich, wir konnten dir dieses gigantische, vielschichtige Thema heute auf eine neue Art aufschlüsseln und dir zeigen, wie radikal diese antiken Texte im Kern wirklich waren. Danke, dass du heute bei diesem Deep Dive mit dabei warst. Bis zum nächsten Mal.